Ja, eine asketisch-apokalyptische Gemeinschaft scheint es zu geben, die sich Essener genannt haben, die vermutlich eine abgeschlossene Gruppe bildeten und vielleicht am Rand der Gesellschaft zu suchen sind, wenn aber auch nicht unbedingt am Stadtrand, sondern eher etwas abgeschieden, um eben die Heiligung und die Reinigung etc. auch wirklich durchführen zu können.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit.
Zur Zeit Jesu gab es in Israel unterschiedliche Gruppierungen innerhalb des Judentums. In der Bibel treten die Pharisäer und Schriftgelehrten oft als Gegner Jesu auf. Der Jesus-Jünger Simon war Zelot, der Verräter Judas womöglich Sikarier. Was charakterisiert die einzelnen Gruppierungen und wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ich bin Pfarrer Peter Steinle und arbeite als Studienleiter für theologische Ethik an der Evangelischen Akademie Bad Boll. In unserer biblisch-archäologischen Tagung 2026 ging es um die Schriftrollen von Qumran, die nach der lange maßgeblichen Einschätzung des französischen Archäologen Roland de Vaux von den Essenern verfasst worden sein sollten. Diese Hypothese sei von der modernen Wissenschaft mittlerweile aber widerlegt, führten Professor Dr. Dieter Viehweger und Dr. Katja Sönneken bei unserer Tagung überzeugend aus. Die kleine Siedlung Chirbet Qumran sei nicht, wie ursprünglich angenommen, ein Essenerkloster gewesen, sondern sie müsse vielmehr eine Handelsstation gewesen sein, die als Entstehungsort der rund 1000 Schriftrollen nicht in Frage kommt. Die kostbaren Schriften müssen nach Überzeugung der modernen Wissenschaft vielmehr aus der Tempelbibliothek sowie bedeutenden Privatbibliotheken in Jerusalem gestammt haben und sie müssen in den Höhlen in der Wüste vor den brandschatzenden Römern in Sicherheit gebracht worden sein. Dr. Katja Sönneken, stellvertretende Direktorin am Deutschen Evangelischen Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman, und Assistant Professor für biblische Archäologie an der Luxembourg School of Religion and Society, spricht in dem hier dokumentierten Vortrag über Pharisäer, Zeloten, Essener und andere jüdische Gruppierungen zur Zeit Jesu.
Und wir widmen uns jetzt der Frage, also wir schleichen uns sozusagen von hinten an die Frage heran, ob es eine Essener-Sekte in Qumran gegeben hat oder gegeben haben kann oder nicht. Und damit wir alle sie mit mir qualifiziert diskutieren können, müssen wir uns ein kleines bisschen in der zeitlichen Geschichte nach vorne bewegen und schauen, was ist denn überhaupt passiert, dass aus dem Judentum, wenn es das so überhaupt je gab, diese ganzen verschiedenen Gruppen wurden und wie es denn dazu kam, dass so viele verschiedene Strömungen, und ich werde sie Ihnen im Laufe der nächsten 40 Minuten auch alle vorstellen, von denen wir wissen, wie sind die entstanden und welche Rolle spielen dabei die Essener, was zeichnet die aus? Wenn wir bei der Vorgeschichte beginnen, ist die Frage, wann beginnt denn das Judentum eine Zentrale, die ist ein bisschen groß für unsere Tagung für heute Abend. Aber was relativ klar ist, das Judentum als eine Religion und als eine nationale Bewegung in einem, können wir eigentlich erst so seit dem babylonischen Exil voraussetzen. Und das Judentum an sich ist dann als Religion spätestens seit dem Hellenismus greifbar. Der Hellenismus bringt etwas ganz Besonderes in die südliche Levante, nämlich nicht nur Alexander den Großen mit seinem großen Siegeszug, sondern auch die hellenistische Kultur als eine Mehrheitskultur, die ja, großen Anklang gefunden hat, die etwas völlig anderes war als das, was man in dem kleinen Bergland, vielleicht da auf dem Hügel in Jerusalem, bislang so kannte und hat eine ganz andere Lebensart, eine ganz andere Lebensweise gefördert. Das führte natürlich zu großen Spannungen in der Bevölkerung zwischen denen, die gesagt haben, naja, wir haben hier diese Lebensregel, die Tora, und wir halten uns daran und viele Dinge passen da nicht zusammen. Was uns jetzt diese Griechen da sagen, wir wollen unsere Reinheitsvorschriften einhalten, wir wollen die Beschneidung durchführen und solche Dinge und das ist alles so fremd mit dem Hellenismus. Da gab es erste Spannungen. Das wäre unter dem Beginn noch gar nicht so schlimm, aber wie große Herrscher es manchmal so tun, Alexander der Große hat vieles erobert, war offensichtlich aber der Meinung, er würde auch noch sehr, sehr lange leben, hat sich nämlich nicht darum gekümmert, was mit seiner Nachfolge passieren könnte. Also seine Generäle, die dann später Diadochen genannt werden, haben sich darum gestritten, wer welchen Teil verwalten darf und wer in welchem Teil die Macht hat, sprich die Steuern einnimmt. Jetzt sehen Sie vielleicht schon das Problem, was die südliche Levante hat und speziell dieses kleine Volk Israel, nämlich hier. Wir sind genau in der Mitte. Das heißt, über 200 Jahre plus minus haben sich diese zwei Diadochen, die Ptolemäer in Ägypten und die Seleukiden in dem so mesopotamischen Raum, darum gestritten, wem dieses kleine Stückchen Land gehört. Man kann ganz grob sagen, die ersten 100 Jahre haben die Ptolemäer gewonnen, die zweiten 100 Jahre die Seleukiden, aber es war eben nicht ganz so friedlich, dass es eine durchgehende, stabile Herrschaft war, sondern die Bevölkerung in diesem Landstrich hat ganz schön darunter gelitten, dass dauernd Krieg und Streit war. Einige von denen haben sich ganz gut angepasst, andere nicht. Ich möchte Ihnen davon ein Beispiel aus der ptolemäischen Zeit berichten, denn darüber haben wir auch Schriftfunde. Die stammen jetzt nicht aus Qumran, das tut mir leid, sondern aus Ägypten. Das sind die Zenon-Papyri. Sie haben ja vielleicht noch in Erinnerung von vor dem Abendessen, da wo es richtig schön trocken ist, das ist am Toten Meer oder in Ägypten, da werden Papyri erhalten. Und was wir in diesen Zenon-Papyri haben, ist jetzt für die biblische Geschichte total langweilig, weil es hat damit nichts zu tun. Aber für die Archäologie großartig, denn wir haben Steuerlisten, Mahnungen, Rechnungen, Bescheide und wir wissen dadurch von jüdischen Händlern, die in Ägypten ansässig waren und die sich ziemlich gut mit der hellenistischen Oberschicht verstanden haben. Aber das Beste, was darin zu finden ist, ist ein Hinweis auf die Dynastie der Tobiaden. Wer von Ihnen hat denn davon schon mal gehört? Es gibt kleine Hinweise mit den Bildern daneben, die sind aus Jordanien und gehören dazu. Wenn Sie in Jordanien schon mal Irak al-Amir besucht haben, das ist diese kleine festungsartige Palast-Tempel. Und dieser Palast gehört den Tobiaden. Das ist eigentlich, obwohl es in Transjordanien ist, eine jüdische Dynastie. Man könnte sagen, ein Wirtschaftsadel oder böszüngig gesprochen Emporkömmlinge, die mit der herrschenden priesterlichen Kaste, den Oniaden in Jerusalem, von der verwandtschaftlichen Beziehung nichts zu tun haben, aber sie haben es extrem klug angestellt, sich mit der herrschenden ptolemäischen, hellenistischen Schicht zu vertragen und zwar den Oniaden nicht die Macht über Jerusalem und das hohe Priesteramt abzuluxen, aber die Steuerpacht für Transjordanien und damit ordentlich zu Geld zu kommen. Darüber wissen wir aus diesen Zenon-Papyri und weil es dann auch noch eine hebräische Inschrift gibt von einem dieser aus dieser Dynastie in Irak al-Amir. Also das ist unglaublich spannend, solche Verbindungen zu sehen, die sich über den Jordan hinweg auf die andere Seite vollziehen. Und sie zeigen uns da schon, das war alles ein bisschen bunter, als wir das so denken, weil von dieser Dynastie wüssten wir nichts, wenn nicht dieser Zufallsfund aus Ägypten stammen würde, der das dann in Beziehung setzt. Jetzt haben sich die Tobiaden und Oniaden gut verzankt. Das Ganze wurde relativ brutal gelöst, denn die Tobiaden haben sich auf die falsche Herrscherseite gestellt und als die Ptolemäer untergegangen sind und die anderen, nämlich die aus dem Norden stammenden Seleukiden, die Macht dann an sich gerissen haben, waren sie dann so in Bedrängnis, dass sich der letzte Verbleibende dann selbst umgebracht hat, zumindest nach den Schriftquellen. Das war also das Ende dieser durchaus spannenden kleinen Dynastie. Es geht dann aber weiter. Die Seleukiden haben für die, man kann so grob sagen, ab 200, da war eine bedeutsame Schlacht, oder wenn Sie es genau wissen wollen, ab 198 bis 164 vor Christus die Herrschaft relativ stabil inne gehabt. Und sie haben dafür gesorgt, dass die hellenistische Bildung noch mehr angekommen ist. Also es wurden Theater gebaut, Gymnasia gebaut, Tempel gebaut. Es wurde alle Vorzüge der hellenistischen, sagen wir mal, griechisch-römischen Kultur nahegebracht. Die Herrschenden, die kennen Sie schon, die Oniaden, die haben es in dem Fall jetzt auch klüger angestellt und haben versucht, mit einer sehr, sehr konservativen Anpassungspolitik es hinzukriegen, diesen Spagat, dass sie noch unabhängig bleiben in Jerusalem und ihre eigenen kultischen, religiösen Regeln haben, aber dafür zu sorgen, dass brav die Steuern gezahlt werden. Also so ein Spagat, den später nur Herodes der Große besser hingekriegt hat als die. Das hat ziemlich gut geklappt, aber nur nach außen, weil innerhalb der Bevölkerung wurden die Spannungen immer größer, die Spannung zwischen der traditionellen Lebenswelt und der neuen modernen. Das wurde gefördert, und zwar von etwas, was wir vielleicht auch schon mal gehört haben, nämlich der Apokalyptik. Das ist auch ein Kind des Hellenismus, das den Weg in die südliche Levante dann gefunden hat. Das kommt etwas später, aber so auch ungefähr Ende des 4. Jahrhunderts kommen die ersten apokalyptischen Texte offensichtlich in Kontakt mit, kommen die Menschen in der südlichen Levante in Kontakt mit apokalyptischen Texten. Und das spricht sich relativ gut an, denn man befindet sich in einer Zeit, die in das apokalyptische Weltbild hervorragend passt. Man erlebt den Widerspruch zwischen der Realität, die lange Zeit geprägt war von eben diesen Machtkämpfen, von den Innerbevölkerungsspannungen und den Texten, die einem eigentlich was anderes versprechen. Wenn man die biblischen Prophezeiungen sieht und dann feststellt, man lebt ja gar nicht frei, man lebt ja gar nicht selbstbestimmt, sondern man hat dann diese Herrschaft, die über einem steht, dann ist das eine Spannung, die auch nur schwer auszuhalten ist. Dazu kam, durch diese ganzen Kriege war natürlich auch die Wirtschaft angeschlagen, und ich würde mal sagen, es gab Gewinner und es gab eben auch Verlierer. Die haben sich natürlich sehr leicht verführen lassen oder überzeugen lassen, wertneutraler, von einer Theologie, die sagt, das, was hier ist, ist nicht alles. Und wenn ihr hier leidet, dann werdet ihr in der Welt, die dann noch kommt, wir nennen es jetzt mal nicht das Jenseits, sondern es war einfach eine andere Welt, die erwartet wurde, eine Veränderung dieser Welt, die eine völlig neue Welt gebiert, und diese Welt wird besser sein. Und wenn es euch hier schlecht geht, dann seid getrost, es kommt noch was. Und dazu gehört auch der Gedanke der Auferstehung. Das ist dann eben übertragen, wenn du stirbst und erlebst diesen Wechsel zu der neuen Welt nicht mehr, dann mach dir keine Sorgen, weil es ist, der Tod hat nicht das Ende, es gibt eine Auferstehung. Und damit war natürlich auf der einen Seite die Beschwernis des tatsächlich Erlebten leichter zu ertragen, und es war auch generell so die Grundstimmung, die hineingetragen wurde, die durchaus auf eine breite Anhängerschaft getroffen ist. Dass dazu dann auch noch die Idee eines Gerichtes kommt und so einen Dualismus zwischen Gut und Böse, ich glaube, das können wir heute ganz gut nachempfinden, dass das gut ankommt. Denn wenn man in die Welt schaut und erlebt viel Unrecht und auch gerade eine unrecht empfundene Herrschaft, dann ist das ein sehr tröstlicher Gedanke, dass die jetzt heute Herrschenden, die einen vielleicht bedrängen, aber ihre Strafe auch noch kriegen werden. Und das ist natürlich in einer Krisensituation, trifft das auf fruchtbareren Boden, als wenn es den Menschen gut geht. Also das war alles, der Grund war gelegt, dass diese Apokalyptik Anhänger finden konnte. Die waren nicht alle friedlich, weil man kann natürlich diese Dinge passiv abwarten. Oder man kann sagen, wir könnten hier auch etwas dafür tun, dass diese zukünftige Welt, dass dieses Weltende etwas schneller kommt, und könnten schon mal anfangen, die Herrschenden zu beseitigen. Also man kann sowohl in eine Schockstarre verfallen und sagen, wir warten ab, es wird schon der Herr machen. Oder man sagt, ja, dann tun wir doch was da dran, und das wird zu einem politischen Aktivismus, der schon mal auch zum aktiven politischen Widerstand führen kann, und der muss nicht friedlich sein. Also diese Apokalyptiker flüchten sich in eine Hoffnung, die sie zum Teil versuchen umzusetzen und die auch immer so verbunden ist mit so einer nationalen Restitution. Also wenn sie aus den biblischen Texten kommen und diese ganze Landverheißung etc. mitlesen, dann haben sie die Hoffnung, wenn jetzt wirklich die bessere Welt kommt, dann könnte das auch heißen, wir werden wieder ein freier Staat, wir werden wieder eine Einheit, wir haben wieder ein Königtum, wir haben wieder einen David. Und da verbindet sich das, die Apokalyptik, mit dem Messianismus, dass man darauf hofft, es kommt der Retter. Und dieser Retter hat unterschiedliche Facetten. Im Judentum ist es meistens jemand aus dem Hause David, weil man eben an diese alte, glückliche Monarchiezeit anknüpfen möchte und sagen möchte, Gott hat uns vielleicht eine Weile verworfen, aber er wird uns wieder einen gerechten König aus dem Hause David bringen. Man muss nicht nur einen Messias haben, man kann auch zwei haben, indem man das Ganze aufteilt und sagt, es gibt einen politischen Führer, der uns wieder in eine politische Zukunft führt, und es gibt einen religiösen Führer, der uns dann in eine glückliche, spirituelle, religiöse Zukunft führt. beide Vorstellungen gibt es und da sehen Sie schon den Anfang des Übels. Es gibt nämlich nicht eine Meinung, sondern verschiedenste Strömungen, die sich da langsam so herauskristallisieren. Wir kannten bis Qumran fast nur die, die wir aus den biblischen Texten gefunden haben. Und Sie werden am Ende meines Vortrags verstehen, warum das wenige sind, weil nämlich die, die die biblischen Texte dann zusammengestellt haben, hatten schlechte Erfahrungen mit der Apokalyptik gemacht und haben die meisten Texte rausgekürzt. Das heißt, ganz vieles von den Dingen, die wir jetzt so für gegeben nehmen, haben wir tatsächlich aus Schriften, die nicht im hebräischen Kanon sind. Und wenn Sie mal dran denken, im neutestamentlichen Kanon, die Offenbarung ist das umstrittenste Buch überhaupt gewesen. Da waren sich auch nicht, sind sich bis heute nicht alle Kirchen einig, ob das eine gute Idee war, die aufzunehmen. Aber wir haben einzelne andere apokryphe Texte, also nicht kanonische Texte, die zum größten Teil die Zerstörung des Tempels verarbeiten und eben sagen, das ist einfach ein Zeichen der Endzeit und das ist halt nicht viel zu bedeuten, weil es wird dann Gott eingreifen, es wird eine bessere Zukunft kommen und es wird, auch wenn der Tempel zerstört ist, der Kult im Himmel fortgeführt und wenn man das eben auf eine andere Ebene hebt und sagt, das, was irdisch ist und das, was himmlisch ist, ist unterschieden und das, was in dieser Welt ist und das, was in der jenseitigen Welt ist, unterschieden und es ist noch nicht alles verloren, wenn es in dieser Welt verloren ist. Für uns vielleicht am interessantesten sind die Qumran-Schriften. Ich habe nur mal die berühmtesten Ihnen mitgebracht, quasi an die Wand. Das sind genau diese Dinge, die Hoffnung auf einen himmlischen Messias oder das berühmte, der Lehrer der Gerechtigkeit, der immer kommt. Wenn Sie diesen Film in Qumran schauen, dann ist auch der Lehrer der Gerechtigkeit, der dann erscheinen wird und der die Gerechten um sich sammelt und dann den großen Endkampf führen wird. Also all diese Dinge und auch eine Beschreibung eines neuen Jerusalems, was dann von Gott selber errichtet wird, finden sich dort, die wir aus den Texten vorher nicht kannten. Aus diesem Ganzen, den ganzen Konflikten, der ganzen Schwierigkeiten, krisenhaften Alltag, verbunden mit der Apokalyptik und den hellenistischen anderen theologischen Strömungen, die gekommen sind, entwickelt sich dann etwas, was aus der Politik herauskommt, aber dann zu etwas Religiösem wird, nämlich der Makkabäeraufstand. Von dem haben Sie alle schon mal gehört. Ich will Ihnen jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit erklären, wie er genau abgelaufen ist, aber er spielt für unsere Frage eine große Rolle, denn durch diesen Aufstand, der eigentlich ein politischer war, ging nämlich darum, wer ist der richtige hohe Priester und die hohe Priester haben sich untereinander verschiedene Familien gestritten, dann hat der König eingegriffen, aber für sein Eingreifen zugunsten von einem, nämlich Menelaos, auch ein bisschen Geld gefordert, weil er hatte ja Kriege zu führen, das ist teuer. Also hat sich der Menelaos am Tempelschatz vergriffen, um seine politischen Schulden zu bezahlen, um weiter Hohepriester zu sein. Das kam nicht besonders gut an bei den Frommen. Und dann hat auch noch dieser König Antiochos ein Gesetz erlassen oder ein Dekret erlassen, was ein regelmäßiges Opfer für den Herrscher forderte. Aus seiner Sicht total normal, weil wenn man den Kaiserkult oder den Herrscherkult gut fördert, ist das eine Garantie, dass es dem Land und dem eigenen Volk gut geht. Also kann man das von allen Bürgern erwarten. Jetzt hatte damit natürlich das Judentum ein Problem, weil keinem anderen geopfert wird außer Gott. Und das ist offiziell der Anlass, dass eben ein Priester aus Modiin opfern sollte und gesagt hat, lieber sterbe ich, als das zu tun, und hat aber dann den bewaffneten Kampf gesucht. Wie das dann im Einzelnen funktioniert, können Sie in diesen drei Büchern da vorne gut nachlesen. Worauf es mir ankommt, ist, erstaunlicherweise hat das geklappt. Und ich glaube nicht unbedingt, weil sie taktisch und militärisch so herausragende Kämpfer waren, sondern weil in 164 vor Antiochos IV. Stirbt und dadurch ein Machtvakuum entsteht, was geschickt genutzt dazu führt, dass aus diesem Aufstand der Makkabäer die Herrschaft der Hasmonäer wird. Das ist dasselbe Geschlecht, aber die einen, das sind die Freiheitskämpfer und das andere, das sind die geregelten Herrscher. Also es ist aber eine Familie, eine Abstammung. Und in dieser Zeit der Selbstbestimmung, wo man wieder Hoffnung schöpft und wo man dann selber über ein kleines Stückchen Land regieren kann, in dieser Zeit, da gehört die Entstehung verschiedener religiöser Gruppen, wie zum Beispiel die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, die Zeloten, die alle in diese Zeit verortet werden. Da geht es nicht nur um Religiöses, sondern es geht auch darum, wer die Macht hat und wer die wie durchsetzt und wer im Recht ist. Also eine Wahrheitssuche der besonderen Art. Und wir wüssten darüber gar nicht so viel, wenn es nicht ihn hier gäbe. Flavius Josephus. Auch der ist ihnen schon mehrfach begegnet. Und sie, für die, die ihm noch nicht so persönlich begegnet sind, eine ganz kurze Zusammenfassung. Er ist als Josef, als gut jüdischer Mann geboren, hat im aktiven Widerstand gegen die Römer 66-67 gekämpft, ist dann übergelaufen, hat dann, damit ihm nichts passiert, eine großartige Prophezeiung an Vespasian gemacht, dass der nämlich Kaiser wird. Das ist dann eingetreten. Zum Dank hat er eine kleine Leibrente bekommen, eine schöne Villa in der Nähe von Rom, nannte sich dann Flavius Josephus oder Josephus Flavius, je nachdem, wie Sie möchten, und hat in der Gunst des Kaisers Langeweile gehabt. Nein, hat er nicht, aber er hat dann Texte geschrieben und hat versucht, sein eigenes Volk, was er ja, wir merken uns das, verraten hat und was ihn auch gar nicht mehr so richtig mochte, weil er ja ein Verräter war, aber er wollte dieses kleine Volk aus der Sicht der Römer rehabilitieren. Er wollte nämlich sagen, die sind zwar ein bisschen störrisch vielleicht und die haben auch gegen euch rebelliert, aber denkt mal, das sind eigentlich tapfere Knöpfe und die sind eine, also Judentum ist eine philosophisch respektable Religion und das mit dem Krieg, das kommt nicht von der Religion. Also er hat versucht, die Religion für ein römisches Ohr wieder zu rehabilitieren und eben einzelne Gruppen ja, in einem besonderen Licht darzustellen. Wenn man zum Beispiel von nur seine Quellen über die Zeloten liest, dann sind die alle irrational und fanatisch. Weil natürlich die Zeloten, die sind, die aktiv den bewaffneten militärischen Widerstand gefördert haben. Und das ist ja gerade das, was er weit wegschieben möchte von seinem Judentum. Also er hat durchaus eine Agenda, oh, jetzt ist das irgendwie, ja, das sollte alles gleichzeitig kommen, egal. Das heißt, er hat natürlich seine Agenda und dementsprechend werden die Gruppen, die für ihn näher sind und die in sein Bild besser passen, besonders freundlich beschrieben, während andere Gruppen, die bei ihm nicht so gut reinpassen, dann auch abqualifiziert werden. Also er ist für uns keine neutrale, objektive, historische Quelle, sondern eben ein mit Vorsicht zu genießender, aber immerhin Zeitzeuge. Also er ist unsere einzige Quelle, die Essener, die Pharisäer, die Sadduzäer tatsächlich mal getroffen haben konnte und vielleicht sogar Teil des Ganzen war. Er beschreibt uns verschiedene Gruppen. Und ich möchte Ihnen jetzt die einmal vorstellen und sich die verschiedenen besonderen Merkmale deutlich machen. Und dann können Sie am Ende mir sagen, welche von diesen Gruppen Sie in den Schriften von Qumran wiederentdecken. Als erstes beschreibt er die Frommen. Sie tauchen nicht in dieser Unterscheidung, die wir so gut kennen aus der Einleitung ins Neue Testament, Pharisäer, Sadduzäer, Essener, tauchen die erstmal nicht auf. Aber es scheint sich darum, nach einhelliger Meinung, um die Vorgänger zu handeln, wo dann die Pharisäer und Schriftgelehrten draus entstanden sind. Die kommen ganz gut weg, weil sie sich auch gegen die Maßnahmen von Antiochos wenden und weil sie eben an dem Kult festhalten, an der Tora festhalten und da einfach als tapfere Männer dem Gesetz treu ergeben dargestellt werden. Sie hatten eine breite Basis. Vermutlich waren sie nicht unter den Priestern, sondern erstmal unter den Schriftgelehrten zu sehen und auch in einfachen Familien. Aus denen kommen dann die Pharisäer, wie wir sie kennen, die versucht haben, die Regeln der Tora und das Befolgen der Tora von den Priestern weg in das alltägliche Leben zu holen. Das heißt, daher kommt so die Idee, wir sind alle Priester, wir haben alle Verpflichtungen, wir müssen uns alle kultisch reinhalten, weil Gott hat uns zu einem Volk von Priestern gemacht. Das ist natürlich, wenn man die Zukunft ein bisschen mit hineinnimmt, so 70 nach die Zerstörung etc., eine extrem kluge Theologie, weil man damit die Zerstörung des Tempels gut verkraftet. Wenn man sagt, es ist ja gar nicht so wichtig, wir müssen diesen Tempelkult nicht haben, wir können das selber. Unsere Gebete sind genauso wichtig wie die Opfer im Tempel. Wenn wir die jetzt nicht mehr haben, dann reichen unsere Gebete aus. Und das ist natürlich eine Bewegung, die auch anspricht, weil der einfache Mensch kann dann auch die Gebote befolgen und kann dann auch etwas sein. Also es ist eine Bewegung, die auf ein breiteres Fundament zielt und eben nicht auf die Elite. Sie haben nicht nur die Tora anerkannt, sondern verschiedene andere Schriften. Und da das pharisäische Judentum dann etwas ist, was überdauert, haben diese Pharisäer uns auch den Kanon der hebräischen Bibel schon mal vorgeprägt. Einmal kurz zusammengefasst. Sie haben eine sehr breite Bevölkerungsbasis gehabt, haben sich selber als eher Lehrer und Gesetzesausleger gesehen, nicht als Priester im kultischen Sinne. Ganz, ganz wichtig war die Tora, aber daneben stand die mündliche Auslegung auch und das wurde dann eben später schriftlich fixiert. Sie glauben tatsächlich an die Auferstehung. Also wenn Sie im Neuen Testament mal diese Frage haben, kommt dieser Gedanke an die Auferstehung mit Jesus und das Judentum hatte es nicht. Doch, die Pharisäer hatten das auch. Und Sie wissen jetzt, woher Sie es übernommen haben, nämlich aus der hellenistischen Welt. Sie haben auch den Glauben an Engel und Endgericht. Da gibt es wieder Schnittmengen mit den Apokalyptikern, aber in einer gemäßigten Form. Und Sie sind, wie ich schon sagte, die Gruppe, die uns am weitesten, am nächsten erhalten ist, weil sie nach der Zerstörung des Tempels ganz wunderbar weiter existieren konnte, ohne große theologische Einschnitte. Anders die Sadduzäer, die, das Beispielbild mag es verdeutlichen, die Kultuselite darstellten. Also die ganze Familie der Hohenpriester stammt aus dem Geschlecht der Sadduzäer. Sie haben sich auch als die Aristokraten gesehen, also eine breite Massenbewegung wäre nicht in ihrem Sinne gewesen und Hauptaugenmerk war der Tempel, der laufende Kultbetrieb, dass da alles funktionierte. Sie haben sich allen Neuerungen so gut sie konnten verwehrt, also auch die Gedanken von Auferstehung und Apokalyptik fallen bei Sadduzäern eben nicht auf fruchtbaren Boden, es gilt nur die schriftliche Tora und alle anderen Dinge nicht. Das mit dem Hellenismus, das machen wir nur so weit mit, wie wir das brauchen, um an der Macht zu bleiben. Aber alles andere wird weit von sich gewiesen. Das heißt, die Sadduzäer hatten richtig schlechte Karten, wenn es dann keinen Tempel mehr gibt, noch zu überleben und weiter zu existieren. Die fallen damit so ein bisschen aus der Geschichte heraus. Jetzt kommen wir zu denen, die uns ja am brennendsten interessieren. Und bei den Essenern können wir zum Glück etwas weiter vorne anfangen, wir brauchen nicht erst bei Flavius Josephus, sondern wir haben schon Plinius den Älteren und Philon von Alexandria, die uns beide etwas berichten. Allerdings muss man sagen, beide hatten keinen direkten Kontakt mit diesen Gruppen. Das heißt, sie haben alles, was sie aufgeschrieben haben, entweder irgendwo aufgeschnappt oder von einer anderen Quelle abgeschrieben. Und da lernen wir nicht so besonders viel, aber dass die Essener in der Nähe des Sees, so nahe die Ausdünnungen des Sees es gestatten, gewohnt haben. Also der See in dem Fall ist das Tote Meer. Und dass sie ein einsames und von allen übrigen Bewohnern der Erde wunderliches Volk waren, das ohne Weiber, überhaupt ohne alle Gemeinschaft mit dem weiblichen Geschlecht, ohne Geld und nur in Gesellschaft seiner Palmen lebt. Wenn man das so liest, dann hat man doch eigentlich das Bild von Roland de Vaux gleich daneben. Also es ist ein ideales Bild einer mönchischen, klösterlichen Gemeinschaft, wie man es sich auch im Mittelalter vorstellen könnte, außer dass die Palmen in Europa etwas fehlen. Wenn man Philon von Alexandria dazu nimmt, erwähnt er die Essener dreimal und bei allen Malen beschreibt er sie gleich, nämlich als Männer, die den Heiligung besonders wichtig ist und die dann auch Tieropfer machten und ein tugendhaftes Leben führen. Das sind aber ja so Allgemeinplätze, das würde auf viele Gruppen zutreffen und ein tugendhaftes Leben führen. Ich glaube, das behauptet so ungefähr jede religiöse Strömung von sich. Das hat jetzt erstmal kein Spezifikum, was uns an die Essener und schon mal gar nicht an die Gemeinschaft am Toten Meer näher bringt. Also sind wir doch wieder zurückgeworfen auf Flavius Josephus. Und ich befürchte, Sie können das um diese Uhrzeit gar nicht mehr richtig lesen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt ein bisschen längeren Text vorlesen, weil das wirklich alles ist, worauf sich die Ausleger, die sagen, diese Siedlung am Toten Meer ist eine Essener-Siedlung, beziehen. Viel mehr Quellen haben wir nicht. Also, die Essener. Sie lebten nach besonders strengen Regeln. Sie befolgten den Sabbat und sie seien bereit, für die Tora zu sterben. Gut, das waren auch viele andere. Sie seien geborene Juden, aber untereinander noch mehr als die anderen durch Liebe verbunden. Die sinnlichen Freuden meiden sie wie die Sünde und die Tugend erblicken sie in Enthaltsamkeit und Beherrschung der Leidenschaften. Über die Ehe denken sie gering. Dagegen nehmen sie fremde Kinder auf, solange dieselben noch in zartem Alter stehen und bildungsfähig sind. Den Reichtum verachten sie. Und bewundernswert ist bei ihnen die Gemeinschaft der Güter. Ja, jetzt gut zu hören, sie haben keine eigene Stadt, sondern in jeder wohnen ihrer viele. Auf eine eigentümliche Art verehren sie die Gottheit. Bevor nämlich die Sonne aufgeht, sprechen sie kein unheiliges Wort, sondern sie richten an das Gestirn gewisse altherkömmliche Gebete, als wollten sie seinen Aufgang erflehen. Hierauf werden sie von den Vorstehern zum Tagewerk entlassen, auf das ein jeder von ihnen sich versteht. Nichts tun die Essener ohne ausdrücklichen Befehl ihrer Vorsteher und nur in zwei Dingen besitzen sie völlige Freiheit. In Hilfeleistung nämlich und in Ausübung der Barmherzigkeit. Wer in die Sekte aufgenommen sein will, erhält nicht sogleich Zutritt, sondern er muss sich zunächst außerhalb des Ordens ein Jahr lang derselben Lebensweise wie die Mitglieder unterziehen. Sehr gewissenhaft und gerecht verfahren sie bei gerichtlichen Entscheidungen. Recht sprechen sie nur dann, wenn mindestens 100 Mitglieder versammelt sind, 100, und das Urteil dieses Gerichts ist unabänderlich. Sie hegen den festen Glauben, dass der Körper zwar der Verwesung anheimfalle und vergänglich sei, die Seele dagegen in Ewigkeit fortlebe. Auch da passt vieles auf ein asketisch enthaltsam klösterliches Leben, aber eben nicht alles. Und besonders, ich habe diesen kleinen Satz schon einmal hervorgehoben, sie haben eben keine eigene Stadt, nicht abgesondert von allen, sondern in jeder Stadt gibt es ihrer viele. Kann man auch so interpretieren, dass sie einfach wie ganz normale andere Menschen in einer Stadt gelebt haben und vielleicht gar nicht unterschieden waren in ihrem ersten Äußeren, in der Art und Weise, wie sie gewohnt haben oder wie sie sich gekleidet haben. Das, was wir relativ eindeutig über sie sagen können, ist nur, dass sie eine Strömung innerhalb des Judentums waren, dass sie einen besonderen Fokus auf Reinheit und Heiligung hatten und es irgendwie ein Verhältnis zum Toten mehr zu geben scheint. Wenn wir die Qumran-Schriften anschauen, da haben wir ein weiteres Problem. Denn es gibt natürlich Beschreibungen einer Gemeinschaft in diesen Texten. Aber in den verschiedenen Texten gibt es auch verschiedene, ich mache erstmal alle so, gibt es auch verschiedene Gemeinschaften. Und die Beschreibungen dieser haben sowohl andere hebräische Wörter, wir haben einmal Yachad, wir haben einmal Edar, und die heißen auch etwas anderes und sie leben auch anders zusammen. Und sie können mir viel erzählen, aber dass eine kleine eingeschworene Gemeinde, die wir heute vielleicht nicht mehr Sekte nennen würden, aber in den damaligen Texten schon, dass sie ihre Regeln aufschreibt und versteckt, das glaube ich. Aber dass sie auch noch die Regeln von einer anderen kleinen Sekte aufschreibt und bewahrt, halte ich für eher unwahrscheinlich. Und diese Sektenregel und die Gemeinderegel und die Damaskusrolle etc., wenn man die alle zusammennimmt, passen sie nicht zusammen. Diese ganzen Texte beschreiben verschiedene religiöse Gemeinschaften. Dummerweise nennen sie keinen Namen, außer eben die Einung, die Gemeinde. Und das hilft uns nicht weiter in unseren Kategorien, die wir von Josephus haben. Die Essener als Essener tauchen nicht auf. Kann man sagen, vielleicht wurde aus Yachad die Essener, aber das ist Spekulation. Wenn wir nur die Texte anschauen, können wir darüber kein finales Urteil fällen. Ja, das hatten wir jetzt schon. So, also wenn wir das zusammenfassen, ja, eine asketisch-apokalyptische Gemeinschaft scheint es zu geben, die sich Essener genannt haben, die vermutlich eine abgeschlossene Gruppe bildeten und vielleicht am Rand der Gesellschaft zu suchen sind, wenn aber auch nicht unbedingt am Stadtrand, sondern eher etwas abgeschieden, um eben die Heiligung und die Reinigung etc. auch wirklich durchführen zu können. Die anderen Dinge wie strenge Gemeinschaftsregeln, Gütergemeinschaft, hohe Reinheitsanforderungen und den baldigen Endkampf, das scheint so zu sein. Da kommt aber vieles aus Qumran zusammen und es ist nicht unbedingt klar, ob es wirklich die Essener meint. Also um zu der Frage zurückzukommen, Essener in Qumran, ich glaube, wir würden uns die Frage so nicht stellen, wenn es nicht ein Mönch ausgegraben hätte und der so unglaublich vertraut mit diesen Texten und sich darin wiedergefunden hätte. Und wie wir morgen dann auch nochmal von der archäologischen Seite hören werden, wenn man nicht gedacht hätte, dass das ein völlig isoliert abgeschiedenes kleines Stückchen Erde wäre und man hatte noch nicht verstanden, dass es an einer einer Handelsroute lag und dass da jeden Tag Leute vorbeigekommen sind. Also abgeschieden in einem kleinen Kloster in der hinteren Schwäbischen Alb, Fehlanzeige. Es war mitten am Puls der Zeit. So, sie kriegen aber immer noch ja heute diese ganze Geschichte vom Hirtenjungen und Johannes dem Täufer. Der ist wie besagter Film, nur leider im Foto und nicht im Bild und Ton. Also nicht im Video. Weil sich die Geschichte unglaublich gut verkauft. Und weil man dann die ganzen Belege aus diesen Schriften, die man hat, zusammenziehen kann und beschreibt daraus eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die aber nicht so unbedingt zusammenpasst. Dazu kommt, dass es nicht nur Qumran gibt, was mit den Essenern verknüpft wird. Und da erlauben Sie mir einen winzigen kleinen Schlenker nach Jerusalem. Denn wir haben ja, wie Sie wissen, auf dem Zionsfriedhof ausgegraben und mussten uns damit auseinandersetzen mit auch einem grabenden Mönch, nämlich Bargel Pixner hier im Bild. Gepflegter Rabat, aber auch schwierige Interpretation der Befunde, weil auch er hat keinen finalen Bericht vorgelegt. Gut, die Münzen sind nicht vom Laster gefallen, wie in anderen Fällen, aber die Scherben, die er gefunden hat, sind auch nicht mehr aufzufinden. Also ist es mit der Datierung auch hier eine schwierige Geschichte. Und er hat ähnlich verfahren. Er hat etwas gesucht, was zu den Essenern gehört, nämlich das Essener Tor, was aus verschiedenen Schriftquellen bekannt ist. Und war der Meinung, wenn er das Essener Tor hat, was durchaus sein kann, dann muss er nahebei auch das Essener Viertel finden. Wobei wir jetzt sagen würden, wenn man durch das Damaskus-Tor geht, ist Damaskus auch nicht nahebei. Oder wenn man durchs Jaffa-Tor geht, dann zieht sich das ganz schön. Also ob er nun wirklich die Essener direkt vor dem Tor ihre Wohnung hatten, wie er vermutet hat, kann sein, muss aber nicht. Wenn man das ausschließen möchte, kann man immer noch sagen, okay, er hat Qumran gemeint, weil das Tor ist ungefähr in der Richtung, wenn man dann darunter geht, könnte man nach Qumran kommen, wenn man die antiken Wegeführungen missachtet. Also man kommt da schon hin, aber das ist nicht der direkte Weg. Womit er recht hat, ist, er ist in der Zeit richtig. Also das Essener-Tor ist frührömisch, das ist genau die Zeit, in der diese Gruppen offenbar in der Stadt gelebt haben. Und vielleicht waren ja auch Essener nah bei, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall diese Geschichte von dieser asketischen, heiligen, reinen Gruppe hat es offensichtlich gerade den ausgrabenden Mönchen besonders angetan. Wir dürfen aber nicht schließen, ohne noch ein paar weitere kleine Schlaglichter zu werfen. Und natürlich sind die Zeloten und Sikarier zu nennen. Wie die beiden Gruppen zusammenstehen, man könnte sagen, die Sikarier sind der bewaffnete Arm der Zeloten. Und die Zeloten sind erstmal nur politische Eiferer, die diese ganzen vorher beschriebenen Dinge wie Endzeit, Apokalyptik, das Ende der Welt ist nahe, es kommt eine bessere Zukunft, wir werden wieder ein Nationalstaat sein, politisch umsetzen wollten. Und eben die Sikarier dann auch gerne mit dem Dolch, also Sikarius ist ja das Kurzschwert, das römische. Und das war am besten positioniert ja im Rücken eines Römers. Das ist so ein bisschen die sikarische Mentalität, die fremde Herrschaft abgelehnt haben und eben entweder mit politischen Mitteln oder militärischen Mitteln versucht haben, umzudrehen. Sie haben im jüdischen Krieg gegen die Römer natürlich eine Schlüsselrolle, weil das war ihre Zeit, dass ohne diese auch bewaffneten Widerständler wäre es zu diesem Aufstand ja nicht gekommen. Hat jetzt nicht so besonders gut geklappt, aber damit sind die Zeloten auch von der Bildfläche verschwunden. Was wir gerne vergessen, weil wir Josephus Flavius lesen und dann diese drei Gruppen haben, die vier Gruppen haben, ist, in der Zeit gibt es noch ganz andere. Nämlich da gibt es schon die Samaritaner, die sich durchaus vom pharisäischen Judentum grundlegend unterscheiden, die ähnliche Dinge glauben, die Tora halten und da eher wie die Sadduzäer sind und sagen, alle weiteren Schriften, das lassen wir mal, also auch mit der Auferstehung, das ist eine schwierige Kiste, aber wir halten die Tora und wir halten sie in reiner Form. Der Unterschied ist, dass der Tempel in Jerusalem für die Samaritaner keine Rolle spielt. Denn sie haben ihren eigenen Tempel auf dem Gerizim. Und dass der Streit zwischen den Brüdern oder den Geschwistern so eskalieren konnte, wie das ein Streit unter Geschwistern kann, wissen wir, weil Johannes Hyrkanus, ein jüdischer, in Jerusalem stationierter Herrscher, den samaritanischen Tempel auf dem Gerizim einreißen lässt. Man wollte keine Konkurrenz, weder in der Frage, wohin die Steuern gezahlt werden, noch in der Frage, wohin gebetet wird. Also das ist ein Spannungsfeld, was wir gerne unterschätzen, was in dieser Zeit ja aber auch hineingespielt hat. Und die Samaritaner haben auch wiederum andere Schriften, die wir nur in der mittelalterlichen Abschrift kennen. Und Es gibt da auch schon frühe Christen. Die spielen für Qumran, für die Schriften keine große Rolle, weil auch wenn immer gesagt wird, da wird etwas vorenthalten etc., es gibt kein Stück aus dem Neuen Testament, weil die Schriften wahrscheinlich vorher abgelagert wurden, bevor unsere christlichen Geschwister wirklich angefangen haben zu schreiben. Also da haben wir auch nichts zu erwarten, da wird auch nicht viel mehr kommen. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt eine jüdische Untergruppe und eine Bewegung innerhalb des Judentums, wie die anderen auch. Ich habe versucht, das Ganze einmal in den Überblick zu bringen, weil man ja nicht so richtig den Überblick behalten kann mit diesen ganzen vielen Gruppen. Es ist etwas holzschnittartig, aber Sie sehen, dass es immer wieder Überschneidungen gibt zwischen den Einzelnen und dass nur der Hauptfokus sich grundlegend unterscheidet. Es soll vielleicht ein bisschen dazu anregen zu sagen, wir müssen nicht nur diese drei Gruppen annehmen, diese vier Gruppen, sondern es gibt eben wesentlich mehr und es gibt noch viel mehr, die wir gar nicht mehr fassen können, weil sie keinen Namen haben und weil sie nicht überdauert haben. Und damit sozusagen zum Abschluss zu der Frage, was bleibt? Wir haben immer noch die Samaritaner, die immer noch unterschieden sind von ihren jetzt pharisäisch-jüdischen Geschwistern, die sich neue Identitätsmerkmale gebildet haben und sagen, wir müssen im Land leben, wir opfern auf dem Garizim, wir halten die in den Bibeln niedergeschriebenen Schabbatgebote und die anderen religiösen Feste und wir halten uns strikt an die Reinheitsvorschriften. Aber wenn Sie schon mal die Fotos anschauen, sehen Sie auch, dass da eine gewisse Akkulturation an die Gegenwart durchaus stattgefunden hat, weil die Synthetikkleidung der Hohepriester geht durchaus gut. Und auch bei den Opfern, die immer noch auf dem Garizim durchgeführt wurden, da trägt man jetzt eine Schutzkleidung, eine hygienische Kleidung. Es werden vernünftige, also das ist wieder wertend, das wollte ich nicht mal sagen, aber man nimmt Messer und keine Steinwerkzeuge mehr, damit man die Tiere auch schnell und ohne Leiden schlachten kann. Also es gibt da durchaus eine Anpassung innerhalb der einzelnen Gruppen, die aber jetzt noch unterschieden sind. Was von den anderen Gruppen noch überlebt hat, ist das pharisäische Judentum. Ich sagte es bereits, ohne den Tempel konnten die wunderbar weiter existieren, haben eben ihre Gottesdienste von dem Tempel in Jerusalem zu den Synagogen auf das Land verlagert, ihr Zentrum von Jerusalem nach Galiläa und haben da etwas komplett Neues geschaffen, haben da ihre heiligen Schriften niedergeschrieben und von ihnen stammt auch der Kanon. Das heißt, dass wir jetzt wenig Schriften aus der Apokalyptik haben und uns auf diese 39 Bücher konzentrieren, das ist das Kind des pharisäischen Judentums. Dazu kommt aber auch noch die mündliche Tora. Das heißt, das, was dann später im Talmud fixiert wird, im babylonischen Talmud, im Jerusalemer Talmud, das gehört genauso zu dem Judentum dazu wie die anderen Schriften. Also es ist auch da eine größere Fülle und Breite, als man auf den ersten Blick so denkt. Und wenn Sie mal ein bisschen im Talmud schmökern, da wird Ihnen auffallen, wie grundlegend unterschiedliche Meinungen direkt nebeneinander stehen können. Und es ist überhaupt gar kein Problem. Also auch unsere Frage zum Beispiel, wir haben ja zwei Schöpfungsberichte, welcher stimmt. Das ist für das Judentum keine Frage, weil man einfach zwei Facetten eines Ereignisses beleuchtet und man kann es nebeneinander stehen lassen. Also da, wenn wir unsere Einteilungen vornehmen, möchte ich kurz warnen, da ist auch manchmal ein modernes westeuropäisches Denken nicht nur hilfreich. Und was geblieben ist, das muss ich Ihnen aber in Bad Boll nicht erklären, ist das Christentum. Wir sind dann zu einem durchaus Geschwisterkind auf Augenhöhe des Judentums herangewachsen. Und wenn Sie noch Fragen zum Christentum haben, dann können wir das herzlich gerne bei einem Gläschen Wein im Café Heuss klären. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich Ihnen jetzt alle Gruppen in einem holzschnittartigen Verfahren vorgestellt, aber Sie können jetzt wenigstens mitreden und sagen, wer von diesen Gruppen mag denn in Chirbet Qumran gewohnt haben, zu wem passen die Schriften und Sie haben ein bisschen mehr Schubladen, wohin etwas einsortiert werden kann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.